Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Streiken statt heilen. In der Schweiz bleiben heute viele Arztpraxen geschlossen. Die Ärzte demonstrieren gegen Sparmaßnahmen des Bundesrats. Neuer Geheimnisträger. Chef des neuen Bundesnachrichtendienstes wird Markus Seiler, der bisherige VBS-Generalsekretär. Und alter Geheimnisträger. Bundesratssprecher Oswald Sick ist seit heute pensioniert. Was er von den Bundesräten ausplaudern kann, testen wir im Tagesgespräch um 13 Uhr. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Christian Löscher.
Heute gehen die Hausärzte auf die Straße. Sie protestieren mit einem Streik gegen die Senkung der Tarife für Laboranalysen, die Gesundheitsminister Couchepin angeordnet hat. Die Labors der Hausärzte würden damit unrentabel. Dem Protest hat sich auch die Vereinigung der frei praktizierenden Kinder- und Jugendärzte angeschlossen. Im ganzen Land finden Märsche und Kundgebungen mit mehreren tausend Ärztinnen und Ärzten statt. Die Bevölkerung in der Schweiz ist nicht genügend vor Erdbeben geschützt. Davon ist der Bundesrat überzeugt. Er will deshalb die Erdbebenvorsorge stärker kontrollieren. Es geht vor allem um die Erdbebensicherheit von Gebäuden und Infrastruktur. Nur die Kantone Basel-Stadt und Wallis überwachen derzeit die Vorgaben zur Erdbebensicherheit umfassend. Nach den 710 Millionen Franken für das zweite Konjunkturpaket beantragt der Bundesrat beim Parlament 27 weitere Nachtragskredite zum diesjährigen Budget. Insgesamt kosten die Zusatzwünsche 144 Millionen Franken. Mehr als ein Drittel davon entfällt auf den Asylbereich, wo die Zunahme der Gesuche mehr Kosten verursacht. Bei der Budgetierung hatte das Bundesamt für Migration noch mit 10.000 Asylgesuchen in diesem Jahr gerechnet, musste die Zahl aber inzwischen auf 15.000 Gesuche korrigieren. Damit reichen die vorgesehenen Mittel aber nicht mehr aus. Der bisherige Generalsekretär des Departements VBS, Markus Seiler, wird Direktor des fusionierten Nachrichtendienstes des Bundes. Dies hat der Bundesrat beschlossen. Die beiden zivilen Inland- und Auslandnachrichtendienste werden auf das nächste Jahr in einem Bundesamt zusammengefasst. Seiler hatte die Zusammenführung der Dienste vorbereitet. Kurz vor dem Beginn des G20-Gipfels haben Teilnehmer aus den wichtigsten Staaten erste Gespräche geführt. Der amerikanische Präsident Obama besprach sich mit dem britischen Premierminister Brown. Beide sagten anschließend, die Länder dürften ihren Markt nicht gegen andere Staaten abschotten, also keinen Protektionismus betreiben. Ab heute Abend diskutieren die G20-Staats- und Regierungschefs in London über neue Regeln in der Weltfinanzordnung. Im Vorfeld ist klar geworden, dass noch große Meinungsverschiedenheiten über die nötigen Beschlüsse bestehen. In der Londoner Innenstadt haben sich Tausende von Demonstranten versammelt. Im Nordwesten Pakistans sind bei einem offenbar amerikanischen Raketenangriff mindestens 12 Personen getötet worden. Unter den Opfern seien vermutlich enge Vertraute von Taliban-Führer Maqsood, verlautete aus pakistanischen Geheimdienstkreisen. Maqsood drohte den USA gestern mit einem verheerenden Anschlag auf das Weiße Haus. Er will auch der Urheber des Überfalls auf eine Polizeikaserne in Lahore sein, bei dem am Montag 9 Menschen getötet wurden. Nachdem Deutschland eine Abwrackprämie für alte Autos eingeführt hat, hat nun auch Österreich eine solche beschlossen. Allerdings erhalten Österreicher mit 1.500 Euro deutlich weniger Geld für ihr altes Auto als ihre deutschen Nachbarn. Die eine Hälfte des Betrags übernimmt der Staat, die andere finanzieren Autoimporteure und Schrotthändler. Die österreichische Aktion zur Förderung des Autoverkaufs dauert bis Ende Jahr. In Deutschland hat die Abwrackprämie Ford im ersten Quartal einen Verkaufsboom gebracht. Ford setzte 65% mehr Autos ab als vor einem Jahr. Die EU-Kommission lässt ein Kartellverfahren gegen das Kreditkartenunternehmen Mastercard fallen. Mastercard habe zugesagt, seine Gebühren im internationalen Zahlungsverkehr zu senken, erklärte die EU-Wettbewerbskommissarin in Brüssel. Die EU-Kommission hatte Mastercard aufgefordert, die Gebühr abzuschaffen und mit einem täglichen Bußgeld von 3,5% seines weltweiten Umsatzes gedroht. 9 mutmaßliche Mitglieder der internationalen Zigarettenmafia stehen seit heute in Bellinzona vor dem Bundesstrafgericht. Den 4 Schweizern, 3 Italienern, einem Spanier und einem Franzosen wird Geldwäscherei in Milliardenhöhe vorgeworfen. Sie sollen bis zum Jahr 2001 215 Millionen Stangen Zigaretten von Montenegro nach Italien geschmuggelt haben. Das eingenommene Bargeld wurde laut der Anklage in der Schweiz gewaschen. Es handelt sich um das bisher größte Verfahren in der Schweiz gegen das organisierte Verbrechen. Die Verteidigung versuchte am Morgen, den Prozess zum Platzen zu bringen und verlangte, dass die Verhandlung nicht in Deutsch geführt werde.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Schweizer Hausärzte gegen Gesundheitsminister Couchepin. Wir sagen, wogegen die Hunderte von Weisskitteln heute demonstrieren, weshalb sie auch von Kantonalregierungen unterstützt werden und schätzen die Chancen ein für eine gesundheitspolitische Kursänderung des Bundesrats. Dann stehen zwei, die sonst im Schatten stehen, bei uns im Rampenlicht. Markus Seiler, der neue Schweizer Geheimdienstchef, und Oswald Sick, langjähriger Sprecher des Bundesrats. Am Tag seiner Pensionierung erzählt er im Tagesgespräch von seiner Arbeit. Diplomatisches Geschick ist heute gefragt, wenn Bundesrätin Karl Mire und ihr deutscher Kollege Steinmeier sich treffen. Und spannend wird's auch, wenn US-Präsident Obama und Russlands Präsident Medvedev sich zu Gesprächen zurückziehen. Und etwas zum Lachen gefällig? Witzerland, darüber lacht die Schweiz kurz vor eins. Dies und mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 4.890 Punkten, minus 0,8%. Der Euro wird zu einem Franken 51,28 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 14,32. Das Wetter. Im Norden löst sich der Hochnebel am Nachmittag nur teilweise auf, außerhalb des Nebels scheint häufig die Sonne. Im Süden ist es wechselnd bis stark bewölkt, stellenweise fällt etwas Regen. Die Höchsttemperaturen liegen beidseits der Alpen zwischen 13 und 18 Grad. Am Donnerstag geht es im Norden mit Hochnebelfeldern und Sonnenschein weiter, im Süden ist es bewölkt und zeitweise fällt Regen. Am Freitag ist es in der ganzen Schweiz zeitweise sonnig und bis 20 Grad warm. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei. Straßenzustand. In Graubünden ist die Verbindungsstraße zwischen Vinadi und Spiessermühle aus Sicherheitsgründen vorübergehend gesperrt. Die Zufahrt nach Samnaun ist über Österreich möglich.
Wer heute zu seinem Hausarzt oder zu seiner Hausärztin will, muss damit rechnen, vor einer verschlossenen Türe zu stehen. Im ganzen Land protestieren die Allgemeinpraktiker gegen die Gesundheitspolitik von Bundesrat Couchepin. An Kundgebungen und Protestmärschen warnen sie vor verheerenden Folgen für ihren Berufsstand. Geraldine Eicher im Bundeshaus, worum geht es genau bei diesem Protest der Hausärzte?
Der Protest richtet sich gegen Gesundheitsminister Pascal Couchepin. Er will im Kampf gegen die steigenden Krankenkassenprämien die Labortarife senken und 200 Millionen Franken einsparen. Aber wie so vieles hat auch das zwei Seiten. Wird nämlich gespart, kann das zwar die Last bei den Prämienzahlern verkleinern, aber es belastet eben die Hausärzte. Sie sind im Dauereinsatz, verdienen aber im Vergleich zu spezialisierten Ärzten wenig und nun droht ihnen eben auch noch eine Lohneinbuße. Die Folge: noch mehr Hausärzte schließen frustriert ihre Praxis. Der Mangel an Hausärzten könnte sich verschärfen.
Danke fürs Erste, Geraldine Eicher. Wir reden gleich weiter miteinander. Die Hausärzte befürchten also, dass die neuen Labortarife die Existenzgrundlage vieler Praxen gefährden und die Hausarztmedizin noch unattraktiver machen. Was ist dran an der Argumentation der Hausärzte? Freddy Gasser hat bei den kantonalen Gesundheitsdirektoren nachgefragt, bei jenen also, die die Politik Pascal Couchepins umsetzen sollen.
Schwarz-Weiß-Malerei betreiben will der Glarner Gesundheitsdirektor Rolf Wittmer nicht. Er verstehe die Anliegen der Hausärzte, aber auch jene von Gesundheitsminister Couchepin. Es stimme durchaus,
dass die Untersuchungen in der Schweiz deutlich teurer sind als beispielsweise in Deutschland und Österreich. Also es gibt sicher einen Spielraum für Preisanpassungen. Man darf das Ganze aber nicht ausreizen.
Das findet auch Wittmers Amtskollege aus dem Kanton Luzern, Regierungsrat Markus Dürr. Er gebe aber zu bedenken, es sei schwierig abzuschätzen, was die Liste der neuen Labortarife für Folgen habe.
Wir sind zu wenig orientiert über die Details, um genau abzuschätzen, ob die Liste wirklich diese negativen Auswirkungen hat, wie sie jetzt von den Hausärzten propagiert werden. Wir sind aber klar dafür, dass über die Analysenliste nicht eine Strukturreform eingeleitet werden darf, dass Hausärzte keine Laboruntersuchungen mehr machen können.
Ohne eigenes Labor, so argumentieren die Hausärzte, werde ihr Beruf so unattraktiv, dass namentlich in ländlichen Regionen bald niemand mehr als Hausarzt arbeiten wolle. Landregionen seien aber auf sie angewiesen, sagt Matthias Weishaupt, Gesundheitsdirektor von Appenzell-Ausserrhoden.
Die Städte haben eher ein dichteres Ärztenetz und wir sind darauf angewiesen, dass auch die Landschaft gut versorgt wird. Und darum besteht durchaus ein Stadt-Land-Unterschied.
Wobei der Berner Kantonsarzt Hans Gerber betont, die Grenze zwischen Stadt und Land liege nicht in abgelegenen Gebieten, sondern bereits in den Agglomerationen. Die Hausärzte müssten deshalb gestärkt werden. Gerbers Appell an Bundesrat Gouchepin:
Er solle doch diesen Protest ernst nehmen als ein Protest zu den Labortarifen, aber noch viel mehr als Protest und als Hilferuf einer aussterbenden Gattung, nämlich der Hausärztinnen und Hausärzte und namentlich der aussterbenden Hausärztinnen und Hausärzte auf dem Lande.
Diese seien nämlich durchaus bereit, neue Wege zu beschreiten, sagt die Bündner Gesundheitsdirektorin Barbara Janum-Steiner.
Aus meiner Wahrnehmung stelle ich fest, dass die Hausärzte in Graubünden diese Wege suchen. Es sind Hausarztmodelle, es sind Zusammenlegungen von Arztpraxen. Also der Verband der Hausärzte ist diesbezüglich sehr aktiv und auch in dauerndem Kontakt mit unserem Gesundheitsamt.
Jetzt liege es am Gesundheitsminister, sagt Andreas Huber, der Präsident der Schweizerischen Union für Labormedizin. Bundesrat Gouchepin werde Mühe haben, die neue Labortarifordnung durchzubringen.
Der Nationalrat hat mehrere Motionen eingereicht, der Ständerat auch. Die Sanitätsdirektorenkonferenz hat ihren Unmut bekundet, die FMH, die FAMH. Also es ist nun einfach querbeet einer gegen alle. Und ich glaube, die Demonstration wird vielleicht jetzt noch das Tüpfchen aufs I bringen, um eben den Unmut wirklich breit auszudrücken.
Fredi Gasser hat es gesagt, bei den Kantonen ist man skeptisch, dass Bundesrat Gouchepin die neuen Labortarife durchsetzen kann. Geraldine Eicher im Bundeshaus, was ist Ihre Einschätzung? Ist die breite Front des Widerstands stark genug, um Bundesrat Gouchepin von der neuen Tarifordnung abzubringen?
Nein, denn die tieferen Labortarife sind beschlossene Sache. Das Eidgenössische Departement des Innern hat so entschieden und die Entscheidkompetenz, die liegt bei ihm.
Mit welchen Argumenten halten denn Bundesrat Gouchepin und das Bundesamt für Gesundheit an diesen Labortarifen fest?
Das Hauptargument ist, es gebe keine Alternative. Das Departement von Gesundheitsminister Pascal Gouchepin hat ein Alternativmodell von der FMH, der Dachorganisation der Ärzte, geprüft und hat es wieder verworfen, denn es verteuere die Arbeit zusätzlich, wurde gesagt. Um die Ärztinnen und Ärzte nicht übermäßig zu belasten, wurde jetzt bei den Labortarifen immerhin eine Übergangslösung beschlossen. Erst ab 2011 soll das ganze Sparpotenzial von 200 Millionen Franken erreicht werden, bis dahin nur die Hälfte.
Wenn wir nun die Argumente der Ärzte und die des Bundes nebeneinander stellen, was ist Ihrer Ansicht nach überzeugender? Also geht es hier wirklich um die Existenzgrundlage eines Berufsstandes oder ist es Jammern auf hohem Niveau?
Ja, welche Argumente überzeugender ist schwer zu beurteilen und hängt wohl von der jeweiligen Situation der Hausärzte ab. Das Bundesamt für Gesundheit, das sagt, die Labortarife seien kostendeckend. Einige Ärzte würden sogar mehr verdienen. Die Ärzte, die bestreiten das aber. Tatsache ist, die Hausärzte sind im Vergleich zu den anderen spezialisierten Ärzten finanziell deutlich schlechter gestellt. Es geht also nicht einfach um Jammern auf hohem Niveau. Es ist ein Hilferuf, wie es im Beitrag vorhin gesagt wurde. Der Beruf Hausarzt, der soll eben aufgewertet und nicht abgewertet werden, denn Hausärzte, die haben eine wichtige Funktion.
Auf jeden Fall halten beide Seiten an ihren Argumenten fest. Gibt es da einen Ausweg aus der vertragten Situation?
Bei den Labortarifen sicher nicht, da sind die Signale von Pascal Couchepin klar, aber die Labortarife, die sind ja nur ein Mosaikstein im System der gesamten Arzttarife und da gibt es Ansätze zur Verbesserung. Das Departement des Innen prüft zum Beispiel die Revision der TARMED-Punkte der Arzttarife also und mit einer Revision, da könnten die Hausärztinnen und Hausärzte finanziell besser gestellt werden. Da gäbe es also eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit hätten die FMH in der Hand, die Dachorganisation der Ärzte, sie könnte den Hausärzten helfen, indem sie die TARMED-Tarife kündigen und neu verhandeln könnte. Das lehnt die FMH aber ab. Das zeigt, ob der Beruf der Hausärzte aufgewertet werden kann. Das liegt nicht nur in der Hand von Gesundheitsminister Pascal Couchepin oder der Kantone, sondern insbesondere auch bei den Ärztinnen und Ärzten. Und die Hausärzte, die haben es auch in der eigenen Hand. Sie müssen nicht nur auf der Straße, sondern insbesondere bei den anderen Ärzten Druck machen und für ihre Rechte und ihr Einkommen kämpfen.
Das waren Einschätzungen von Bundeshausredaktorin Geraldine Eicher. Sich bekriegende Nachrichtendienste, mangelhafte Koordination bei der Auswertung von Daten, Geheimdienstpannen, damit soll's vorbei sein. Der Bundesrat hat den Inlandnachrichtendienst mit dem Auslandnachrichtendienst fusioniert und Chef dieses Supergeheimdienstes wird nicht ein ehemaliger Nachrichtendienstmann, ganz bewusst nicht, betont VBS-Vorsteher Ueli Maurer aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Markus Seiler heißt der Mann, der ab 1. Mai die Verantwortung für alle Tätigkeiten der zivilen Nachrichtendienste trägt. Der jetzige Generalsekretär des VBS, FDP-Mitglied und ehemals persönlicher Mitarbeiter von Bundesrat Kaspar Filger, wird erster Chef des neuen Geheimdienstes mit dem etwas umständlichen Namen Bundesamt für Nachrichtendienst des Bundes. Kein Insider also, sondern ein Mann mit politischem Gespür, wie VBS-Chef Ueli Maurer herausstreicht.
Es braucht eine gewisse Koordination und Beruhigung und nicht ein gegenseitiges Aufheizen. Und das wäre die Gefahr gewesen, wenn ich jemand aus einem der beiden Dienste genommen hätte.
Dass ein großer Nachrichtendienst mit gegen 300 Mitarbeitern, wie er vom Parlament gewünscht worden ist, auch seine Gefahren hat, das ist den Verantwortlichen bewusst. Der neue Chef Markus Seiler will deshalb so viel Offenheit wie möglich.
Wir wollen keine Dunkelkammer. Wir wollen einen Nachrichtendienst, der zwar seine Aufgaben erfüllen kann, der aber größtmögliche Transparenz herstellt, wo das geht. Und wo das nicht geht, muss eine starke, funktionierende Aufsicht dafür sorgen, dass das Vertrauen eben da ist.
VBS-Chef Ueli Maurer will zu diesem Zweck ein neues Kontrollgremium einführen.
Das wird in der Grössenordnung dann 5 Fachleute haben, dass die Nachrichtendienste streng begleiten und überwachen und kontrollieren wird.
Bei der Beschaffung von Informationen werde man weiterhin getrennt nach Ausland und Inland vorgehen, stellt Maurer in Aussicht. Neu sei, dass die Informationen gemeinsam ausgewertet würden. Dass dabei Fischen über Bürger entstehen, die unbescholten sind, diese Gefahr sieht Bundesrat Maurer nicht. Er hat die bestehenden rund 100.000 Fischen in seinen Diensten kritisch unter die Lupe genommen und kann feststellen,
von diesen gut 100.000 sind 90-95% ausländische Adressen und nur ganz wenig schweizerische. Dort figuriert beispielsweise auch ein Name eines Firmenchefs, der informiert wurde, dass wir vermuten, dass gegen seine Firma Spionage betrieben wird. Und diese Adresse wird dann eben auch festgehalten, daher die grosse Zahl als Beispiel.
Er glaube, sagt VBS-Chef Maurer, dass die Fischen, die man jetzt habe, alle in Ordnung seien.
Die Wogen zwischen der Schweiz und Deutschland gingen in den letzten Wochen hoch. Da fielen Vergleiche mit Indianern auf der einen, mit Nazis auf der anderen Seite. Nun reist Außenministerin Micheline Calmiret zu ihrem deutschen Amtskollegen Frank-Walter Steinmeier, um das zerbrochene Geschirr wieder zu kitten. In der Region Basel atmet man auf, denn man verfolgte dieses verbale Gerangel in den vergangenen Wochen eh mit Befremden. Hier in der Grenzregion ist die enge Zusammenarbeit zwischen Schweizern und Deutschen selbstverständlich und lässt sich auch nicht so schnell erschüttern. Da mögen noch so viele Giftpfeile zwischen Berlin und Bern abgeschossen werden. Bert Giger berichtet.
Der Adler in der südbadischen Grenzstadt Weil am Rhein ist ein bekannter Gourmet-Tempel, beliebt bei Einheimischen und Eidgenossen. Etwa je zur Hälfte Deutsche und Schweizer sitzen an den Tischen und lassen sich die hausgemachten Spätzle schmecken. Natürlich seien die unsäglichen Indianer- und Nazi-Vergleiche auch hier am Stammtisch diskutiert worden, bemerkt ein Gast. Er glaubt aber nicht, dass das gutnachbarschaftliche Verhältnis darunter gelitten habe.
Das wird jetzt vielleicht ein bisschen politisch aufblasen, mit der Zeitung wird es aufblasen. Ich glaube, das ist nicht so wild. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt wegbleibe nach dem Blabla jetzt hier.
Auch Küchenchef Hans-Jörg Wörle, der selbst in Basel die Schule besucht hatte, bestätigt, die Schweizer Gäste seien ihm treu geblieben. Trotzdem habe ihn die ganze Debatte innerlich aufgewühlt.
Ich bin ja der Schweiz näher wie logischerweise immer Hamburger, ne? Weil die Distanz ist viel zu weit. Und daher hat mich das also wahnsinnig mögen. Ne?
Wörle wollte den Ärger nicht einfach schlucken und schaltete zusammen mit anderen Gewerbetreibenden Inserate in Schweizer Zeitungen. Darin distanzierte er sich in aller Deutlichkeit von den Äußerungen des deutschen Finanzministers Peer Steinbrück.
Jedes gute Restaurant entlang der Grenze hat, wenn es gute Küche macht, Schweizer Gäste. Ne? Und umgekehrt kaufen wir denen auch ein. Und das ist miteinander. Und das können wir nicht auf uns hocken lassen, weil die Schweizer müssen ja wissen, dass wir nach wie vor sie mögen und dass wir anders denken.
Natürlich verfolgt der Gomio-Koch mit dieser Schamoffensive über den Rhein handfeste geschäftliche Interessen. Aber nicht nur. Die Schweizer seien nicht nur Kunden, sondern auch seine Freunde. Man kennt sich. Ganz ähnlich sieht es umgekehrt auch Basels Regierungspräsident Guy Morin.
Wir haben eine gemeinsame Geschichte, eine gemeinsame Kultur. Wir sprechen ja fast den gleichen Dialekt. Es gab schon vor dem Weltkrieg Tramlinienverbindungen nach Lörrach. Und ich glaube, die Beziehungen fußen auf eine lange Tradition.
Jeden Tag pendeln mehrere 10.000 Deutsche zur Arbeit in die Nordwestschweiz. Viele Unternehmen müssten ohne diese Arbeitskräfte dicht machen. Umgekehrt hört man in Shoppingcenters in Südbaden häufig mehrheitlich Schweizerdeutsch. Beide Seiten sind aufeinander angewiesen. Dieses Geben und Nehmen ist vermutlich auch der Hauptgrund, weshalb antideutsche Reflexe in Basel weniger schnell hochkommen als in anderen Teilen der Schweiz. Von einem Konfrontationskurs gegenüber dem nördlichen Nachbarn hält Guy Morin deshalb rein gar nichts.
Wenn wir uns da wirklich nur bekämpfen würden und wieder protektionistische oder nationalstaatliche Tendenzen aufbauen würden, dann würden wir uns gegenseitig schwächen.
Um das Verhältnis zu entkrampfen, empfiehlt Basels Regierungspräsident den Politikerinnen und Politikern beider Seiten, sich häufiger zu treffen. Denn nur wer den anderen kennt, verstehe ihn auch.
Wenn sich heute der neue US-Präsident Barack Obama und der auch noch ziemlich neue russische Präsident Dmitri Medvedev in London erstmals zu einem bilateralen Gipfel treffen, dürfte der Ton entspannt und die Stimmung gut sein. Allerdings ist beim amerikanisch-russischen Verhältnis nicht so sehr der Ton das Problem, sondern die Substanz. Denn die Interessengegensätze sind gewaltig. Fredrik Steiger berichtet.
Die Hoffnungen waren groß, als im Februar US-Vizepräsident Joe Biden einen grundsätzlichen Neuanfang im Verhältnis zu Russland ankündigte. Doch inzwischen wachsen die Zweifel, ob aus diesen Hoffnungen Realität wird. Der republikanische US-Senator George Voinovich etwa bezweifelt, dass die Voraussetzungen für eine echte, robuste Partnerschaft gegeben seien.
Are the conditions now in place going to lend itself to that kind of
Russland müsste einen anderen Weg einschlagen. Genau damit tut man sich aber schwer in Moskau. Obschon Präsident Dmitri Medvedev einer anderen Generation angehört, liegt die Macht immer noch bei jenen, die vom Kalten Krieg und der Feindschaft zu den USA geprägt sind und nicht umdenken können oder wollen. Oder, wie es der russische EU-Botschafter Wladimir Tschitsow ausdrückt,
People of my generation remember quite vividly the promises.
Leute aus seiner Generation erinnerten sich lebhaft an die nicht gehaltenen Versprechungen und gebrochene Abkommen des Westens. Er meint damit vor allem die unter US-Präsident Bill Clinton abgegebene sehr unverbindliche Zusage, die NATO werde sich nicht nach Osten ausdehnen. Denn genau hier liegt der Kern des US-russischen Konfliktes. Für Washington ist, auch unter Präsident Obama, das Recht eines jeden Staates, seine Partner und Allianzen selber und frei zu wählen, nicht verhandelbar. Moskau hingegen betrachtet weite Teile Osteuropas, die Kaukasusregion und Zentralasien als seine Einflusssphäre. Das machte neulich Außenminister Sergei Lavrov unmissverständlich klar.
The linkages among us are so numerous, it's impossible to ignore it. I hope this is understood.
Die Beziehungen zwischen diesen Ländern und Russland seien äußerst eng, das könne man nicht ignorieren, meinte er und legte drohend nach. Er hoffe, das hätten alle verstanden. Konkret heißt das, eine NATO-Mitgliedschaft, etwa von Georgien oder der Ukraine, ist für Russland inakzeptabel. Zwar eilt es Obama, anders als Bush, nicht damit, diese Länder sehr rasch ins westliche Verteidigungsbündnis zu führen, aber das grundsätzliche Recht dazu sollen sie haben. Gravierend bleiben die Differenzen auch in der Iran-Politik. Kein Wunder, dass nach jüngsten Meinungsumfragen in den USA das öffentliche Misstrauen gegenüber Russland wieder massiv gestiegen ist. Das heißt allerdings nicht, dass nicht in einzelnen konkreten Fragen eine Annäherung möglich ist, wie Anne-Marie Slaughter, Direktorin im US-Außenministerium, erklärt. Bei der Nichtweiterverbreitung von Atomwaffen und der atomaren Abrüstung sei eine Zusammenarbeit denkbar. Mehr Kooperation als bisher scheint auch in Sachen Afghanistan möglich. Zu einer tiefen russisch-amerikanischen Freundschaft reicht das freilich noch längst nicht. Das wird auch der heutige Gipfel zwischen Medvedev und Obama klar zeigen.
Sind Schweizer, Schweizerinnen witzig? Gibt es einen typisch schweizerischen Humor? Und worüber lachen wir heute und was fand man früher lustig? Antworten gibt Witzerland, die neue Sonderausstellung im Zürcher Landesmuseum zum Thema Witz, Humor und Satire in der Schweiz. Und Antworten hat der junge Schweizer Komiker Fabian Unterrecker, der vor allem für seine Imitationen bekannter Persönlichkeiten wie Roger Federer oder Christoph Mörgerli bekannt geworden ist. Maja Brändli war mit dem Humorprofi im Landesmuseum.
Humor hat viele Facetten. Da hängen beispielsweise gleich zu Beginn die Titelseiten des ehrwürdigen Satireblattes Nebelspalter. Ein Plakat aus dem Jahr 1949 zum Beispiel. Am Boden vor dunklem Hintergrund eine rote Schweizer Fahne. Düstere Raben zerren an dieser Fahne und zerfetzen sie. Das Bild ist beinahe identisch mit dem Plakat der SVP, das kürzlich die Öffentlichkeit empörte und keineswegs als Satire gedacht war. Doch was soll hier bei diesem Plakat aus dem Jahr 1949 der Witz sein? Die Raben nämlich sind mit PDA, also Partei der Arbeit, angeschrieben. Und die Unterschrift des Bildes lautet, dass diese Mahlzeit nicht stattfindet, dafür werden wir sorgen.
Ich könnte mir vorstellen, Publikationen in diesem Jahr mit Humor waren wahrscheinlich eher linksorientiert. Und das war ja dann ein relativ linkskritisches Plakat, finde ich verblüffend.
Später dann finden wir die erstaunlich ätzenden Zeichnungen des Friedrich Dürrenmatt oder die respektlosen Plakate der Punkjugend. Aussagekräftige Gegensätze zu den eher braven Zeichnungen zeitgenössischer Cartoonisten und den noch breiveren Witzen, die Herr und Frau Schweizer eingeschickt haben, um zu dokumentieren, was sie lustig finden.
Dort sieht man diese immense Humorbandbreite, wo halt ganz verschiedene Leute bei verschiedenen Pointen lachen. Einen gemeinsamen Nenner zu finden ist unmöglich und auch nicht nötig.
Bis jetzt hat die Ausstellung den jungen Satiriker Fabian Unterrecker zwar zum Nachdenken, aber keineswegs zum Lachen gebracht.
Also ich finde vieles nicht lustig. Auf der anderen Seite ist es so ein Blick in die letzten bis 80 Jahre Schweizer Humorschaffens. Und es ist eindrücklich zu sehen, wie man gearbeitet hat. Gerade diese Nebelspalter-Plakate mit dieser Sorgfalt, diese Grafikkunst, wo man kein Photoshop zur Verfügung hatte. Aber für mich gilt nach wie vor, wenn ich Unterhaltung suche oder lachen möchte, gehe ich entweder ins Kino oder in einen Comedy-Club.
Doch dann entdeckt er zwei verschlossene Kabinen. An jeder ein Schild. Zutritt erst ab 18 Jahren und nur für Frauen an der einen. Nur für Männer an der anderen.
Der Witz ist, dass dort jeweils die geschlechterspezifischen Witze gelagert werden. Und für mich natürlich besonders interessant zu sehen, was finden die Frauen lustig? Und darum gehe ich natürlich nicht in die Herrenkabine, sondern in die Frauenkabine.
Und er schlägt das Buch der Frauenwitze auf.
Oh, cool. Also der erste Witz, der heißt, warum hat der Sammy Klaus so einen großen Sack? Weil er nur einmal pro Jahr kommt. Also ich finde, den echt Hammer, gute Pointe. Wahrscheinlich habe ich einen weiblichen Humor. Wer weiß, weil die Witze, die Pointen sind fadengerade, gut geschliffen und stark. Also sie wirken.
Und was soll dabei typisch weiblich sein?
Ich glaube, die Frauen haben so einen vorne durch ganz braven Humor, sie gute Fassade und so weiter. Und kaum sind sie unter sich, geht's dann direkt los mit relativ sexistischen Sachen.
Ich glaube ihm kein Wort und deswegen schauen wir in die Kabine der Männerwitze. Die Pointe dort ist wunderbar, doch wir können sie hier leider nicht verraten, weil sonst der Witz dieser Inszenierung verdorben wäre. gibt es nun einen Schweizer Humor. Ja, den gibt es. Tendenziell eher verhalten, wie Fabian Unterecker es immer wieder selber auf der Bühne erlebt. Und am stärksten ist der Humor dort, wo es um Minimalistisches, Abgründiges und Surreales geht. Für mich übrigens die beste Pointe, die Gesamtwirkung der Ausstellung. Eine Inszenierung von Schweizer Humor im ausgeräumten Landesmuseum, das mit seiner bombastischen Behäbigkeit einen höchst skurrilen Rahmen bietet.
Maja Brändli über die Ausstellung «Witzerland» im Zürcher Landesmuseum.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.